Herzlich willkommen bei Business Talk am Kudamm. Helge Müller ist Chief Investment Officer bei Genève Invest Europe. Mit ihm sprechen wir über Aktieninvestments, seine Erwartungen für die Entwicklung der Aktienmärkte im Jahr 2022 und die Value Investment Strategie nach Charles Munger. Hallo Herr Müller. Am Anfang der Corona-Pandemie im letzten Jahr sind die Kurse kurzfristig gesunken. Seitdem sind die Börsen aber wieder auf Hochstimmung und das trotz schlechter Nachrichten von der Konjunkturfront, Lieferengpässen und Inflation. Woher kommt die relative Stärke der Börse gerade?
Naja, das Faszinierende ist ja, die Börsen sind gestiegen, aber sie waren vorher auch gefallen. Und man muss dort durchaus unterscheiden zwischen den verschiedenen Märkten. Wenn man jetzt nach Europa guckt, ist das so, dass die Märkte in den letzten 13 Jahren nicht zugelegt haben. Also das Hoch von 2007 wurde bis heute nicht erreicht. Wir sind immer noch 5% im Minus. Und das, obwohl sehr viele Firmen deutlich gewachsen sind. Und beim DAX, der ist deutlich gestiegen, aber das ist ja auch in gewisser Weise ein Mogelindex, weil dort die Dividenden hinzugezählt werden. Das wäre so, als wenn ich bei den Mietpreisen, bei den Wohnungspreisen die Mieten hinzuzählen würde. Und also natürlich wird das auch immer teurer in gewisser Hinsicht. Aber wenn man das rausnimmt und den Kursindex betrachtet, ist es auch hier so, dass die Steigerung gerade mal bei knapp unter 30% über 13 Jahre liegt. Das heißt also, europäische Märkte sind in den letzten anderthalb Jahrzehnten praktisch von vor der Finanzkrise bis heute gar nicht gestiegen und sind dementsprechend günstig. Anders sieht das aus in den USA. Dort haben die Märkte mehrere 100% zugelegt, sind auch nach Bewertungskriterien teuer. Allerdings eben muss man dort einbeziehen, dass natürlich das Zinsniveau insgesamt deutlich niedriger geworden ist und dementsprechend auch höhere Bewertungsrelationen rechtfertigt. Und ohne Frage haben amerikanische Unternehmen, eben viele Digitalunternehmen dort, Wachstumsunternehmen deutlich auch zugelegt. Und aus diesem Grund glauben wir, dass auch diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Also es ist in gewisser Weise eine Anpassung an da, wo die Kurse auch sein sollten.
Okay, und wenn wir uns die Ausgangslage jetzt anschauen, was glauben Sie, wie wird die Entwicklung in 2022 sein? Gibt es einen Unterschied zwischen Europa und den USA?
Auf jeden Fall, in gewisser Weise kann man sagen, dass die USA Growth, also Wachstum, beinhaltet, natürlich nicht über alle Unternehmen, aber sag ich mal so als Markt, und Europa ist Value und hat auch jetzt über die letzten 3 Jahre deutlich weniger zugelegt und ist auch deutlich günstiger nach allen Kennzahlen. Der Punkt ist aber, dass in Europa eben auch viele Trends verpasst worden sind, die ganzen Plattformökonomien, viel Geschäft wird eben über die USA auch in Europa gemacht und das macht eben amerikanische Unternehmen vor allem attraktiv. Wir glauben, dass mit einem Rückgang der Inflation, den wir im nächsten Jahr erwarten, vom aktuellen Stand, auch insgesamt die amerikanischen Unternehmen wieder noch deutlich davon profitieren werden, eben weil dort Gewinne der Zukunft gemacht werden, die dann mit einem niedrigen Zins abdiskontiert werden, wenn sich der Eindruck durchsetzt, dass die Zinsen nicht so schnell steigen, wie derzeit viele glauben. Wir glauben aber, ab dem zweiten Jahreshälfte werden Value-Unternehmen und damit auch Europa wieder besser performen. Wir glauben, in 2022 wird insgesamt Europa, USA gegen USA im Vorteil sein.
Okay. Und Sie als Value-Investor, jedoch nicht nach dem klassischen Warren Buffett-Investment-Guru, sondern eher nach einem Ansatz seines Investor-Partners, Charles Munger. Was macht Ihre Investmentstrategie aus?
Ich meine, das Value Investment ist ja ganz klassischerweise der ganz einfachste Ansatz eigentlich nach kaufmännischem Denken. Ich suche gute Deals. Ja. Na, und in der Börse bedeutet das eben die Bewertung eines Unternehmens nach dem inneren Wert. Na, man bewertet Unternehmen nach klassischen Bewertungskriterien, angefangen zum Beispiel schlichtweg nach dem Buchwert. Was ist ein Unternehmen nach der Bilanz wert? Dann gibt es andere Kriterien, die man heranziehen kann, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und so weiter, Enterprise Value zu EBITDA. Und dieser Wert wird verglichen mit dem Wert eines Unternehmens an der Börse. Auch dort sind die Unternehmen bewertet, Anzahl der ausgegebenen Aktien mal dem Aktienkurs. Und die Strategie von Warren Buffett, diese erfolgreiche Strategie, ist eben, Unternehmen zu kaufen, wenn sie gerade, auf dem Rammstift kommen, wenn Unternehmen zwar gut gearbeitet haben, aber an der Börse gerade mit einem Abschlag bewertet werden, kauft man sie günstig ein und bräuchte dann feine Anpassung. Mhm. Und was Charles Munger dann mit eingebracht hat als Partner, langjähriger Partner von Warren Buffett, ist eben zu sagen, dass man eben auch einen stärkeren Fokus auf den Wachstum der Unternehmen legt und auf die Kapitalrentabilität. Das heißt, wie viel Rendite wirft ein Unternehmen ab, wie stark kann es wachsen? Und dort ist das so, wenn man diese Kriterien einbezieht, kommt man plötzlich zu ganz anderen Ergebnissen, weil manche Unternehmen eben sich sehr systematisch nach vorne schieben, sehr kräftig wachsen, aktuell vielleicht etwas teurer sind, aber wenn man sie über einige Jahre hält, plötzlich ausgesprochen günstig sind und sogar deutlich günstiger als manche Wachstumsunternehmen, als manche Value-Unternehmen, die heute günstig sind. Das heißt, der Fokus ist eben stärker, auch die Zukunft einzubeziehen und zu antizipieren.
Ja, schon mal ganz spannend, die Zukunft mit einzubeziehen. Was ist Ihrer Meinung nach oder was sind Ihrer Meinung nach noch wichtige Kriterien bei der Aktienauswahl? So einmal so zusammengefasst.
Naja, also vor 10 Jahren hatten wir den ganz klaren Ansatz von Warren Buffett, wir suchten Sachen, die günstig sind und haben dann den Fokus verlegt, eben die Frage zu stellen, wie wird sich ein Unternehmen über die nächsten 5 oder 10 Jahre entwickeln und bei normalem Wachstum von Umsatz, Gewinn, wie ist es dann bewertet? Und mit diesem Fokus kommt man eben zu ganz anderen Bewertungskriterien, anderen Ergebnissen. Und was wir dann gemacht haben, ist nicht die Unternehmen zu kaufen, die dann am günstigsten sind, die die höchste Rentabilität erwarten lassen, sondern wir fokussieren uns auf die Unternehmen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele erreicht werden, am höchsten ist. Und dort sind das eben häufig Unternehmen, die einen sehr hohen Schutzwall, einen Moat haben, wo es eben schwierig ist, die Konkurrenz rauszuhalten. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben derzeit eine sehr faszinierende Entwicklung am Automobilmarkt mit Tesla, den Elektroautos, da ist sehr starker Wachstum. Für uns aber sehr schwer vorherzusehen, wo geht der Markt hin? Und es ist so, dass Tesla, glauben wir, auch deswegen bevorzugt wird, weil sie eine längere Batterielaufzeit haben. Aber was passiert, wenn auf einmal ein anderes Unternehmen das Problem besser löst? Wie sehr kann dann Tesla noch den Vorsprung behaupten? Und das hat man auch gesehen im Automobilsektor, schon beim ersten Auto dann in den USA mit Ford, das T-Modell. Hatte 80% Marktanteil in der Anfangsphase und wurde dann überrollt. Dann kam Chrysler, danach durch Toyota. Also es gab eine fortwährende Entwicklung und ein immer harter Wettbewerb. Es gibt aber Bereiche, wo dieser Wettbewerb in gewisser Weise nicht wirklich stattfindet, weil die Unternehmen einen Schutzwall haben. Also zum Beispiel Unternehmen wie Mastercard. Die nehmen teilweise bis zu 6% der Umsätze, zweigen sie sich ab. Und wenn man, die haben eine EBITDA-Marge von 60%. Für Automobilunternehmen unvorstellbar. Da sollte man doch sagen, wenn ein Unternehmen so rentabel ist, dann müsste es ja sehr viel Konkurrenz geben, dass neu in den Markt kommt. Faszinierenderweise ist in den letzten 50 Jahren kein einziger Kreditkartenanbieter dazugekommen. Weil es einfach so schwierig ist, 1 Milliarde Verkaufspunkte aufzubauen. Und es schwierig ist, wenn Sie und ich jetzt plötzlich hingehen und wir machen ein Kreditkartenunternehmen auf und gehen dann zu den Restaurants und sagen, benutze hier unsere Kreditkarte, dann ist das so, dass die Restaurants sagen, warum? Was ist der Mehrwert? Und das ist einfach eben hier der Vorteil der Größe des Netzwerkes, der aufgebaut worden sind. Und das sind eben genauso Lernprozesse, also Unternehmen wie zum Beispiel Adobe, die eine große Kundschaft eben hat von Grafikdesignern, die eben die Software abonniert haben, wenn eine große Krise kommt, wie durch Corona, wie viele bestellen dann das Abonnement ab? Antwort, sehr wenige, weil letztendlich, wenn ich meine Tätigkeit ausüben will, muss ich das Abonnement bezahlen. Und das sind solche Unternehmen, die eine sehr hohe Vorhersehbarkeit der zukünftigen Gewinne haben. Und das sind Unternehmen, die wir bevorzugen.
Sehr spannende Ansätze. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Gibt es aus Ihrer Sicht einen aktuellen Trend, also das, was Anleger nicht verpassen sollten, so Ihr aktuelles Top-Investment?
Ja, also eine interessante Erkenntnis ist häufig, dass wir beobachtet haben, dass häufig Anleger sagen, auch das habe ich schon verpasst, das ist schon vorbei. Um ein Beispiel mal zu nennen, als Apple wieder zu einem starken Unternehmen wurde, und dann erst das Musikgerät hatten und dann später eben das iPhone dann rausgebracht haben, dachten viele, wow, das ist jetzt gelaufen, die Aktie hatte um das 10-fache zugelegt. Und auf diese Weise, das hat man leider verpasst. Aber der Punkt war, dass das war nicht verpasst. Hätte man, nachdem man schon sah, dass das iPhone ein Riesenerfolg wird, wäre man dort eingestiegen. In 2007 hätte man sein Geld immer noch verfünfzigfacht. Und das ist eben häufig etwas, was übersehen wird, eben dass Trends viel länger laufen und gut positionierte Unternehmen eben sehr weit gehen können. Was wir eben sehen, ist, dass eine ganze Reihe von derzeit sehr gut positionierten Unternehmen im Bereich Digitalisierung weiter auch in den nächsten Jahren profitieren werden. Wie zum Beispiel Google, wie Microsoft, also die großen amerikanischen Unternehmen. Aber es gibt auch durchaus europäische zukünftige Champions, die sehr interessant sind. Also um ein Beispiel zu nennen, das Unternehmen Zur Rose ist ein führendes Unternehmen, man kennt das in Deutschland unter Dr. Morris, ist ein Unternehmen, das jetzt gerade den Bereich der Apotheken digitalisiert in Deutschland, ist noch sehr großer Aufholpotenzial. Und das sind solche Unternehmen, wo wir sehen, das Wachstum über viele Jahre, die sind gut positioniert und davon werden Anleger auch noch positionieren, wenn sie jetzt noch einsteigen.
Super. Vielen lieben Dank, Herr Helge Müller von Genève Investsaal. Dankeschön.